Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Keine Liturgiereform von Papst Franziskus. Hauptthema: Herzen Jesu Andacht. Keine Ehe für alle in Mexiko. Kreuzverleumdung am Tempelberg. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie Sie wissen, ist unser ein großes Anliegen, die alte Messe wieder in Vorschein zu bringen. Und nicht auch wir, sondern auch im Vatikan wird darum sehr sorgfältig darüber gesprochen. Vor allem Kardinal Robert Sara hat sich einigen Mal dazu geäußert und wir haben auch darüber auch in unserer Nachrichtensendung Cut News darüber gesprochen. Nun hat sich der Papst Franziskus dazu geäußert, und zwar bei unserem Nachrichtenagentur CNA Deutsche Ausgabe, aber vor allem im Radio Vatikan und bei einem Interview mit dem Jesuiten Pater Antonio Spadaro hat sich zur Liturgiefrage geäußert. Franziskus gegen Reform bei der Liturgie. Papst Franziskus hat sich in einem Interview mit dem Jesuiten Pater Antonio Spadaro zur Liturgiefrage geäußert und meint, dass es ein Irrtum sei, von einer Reform der Reform zu sprechen. Papst Franziskus hat sich in einem Interview, wie schon erwähnt, mit dem Jesuiten Pater Antonio Spadaro zur Liturgiefrage geäußert und gemeint, dass es ein Irrtum sei, von einer Reform der Reform zu sprechen. Angesprochen auf die Liturgiefeier im außerordentlichen Ritus meinte Franziskus laut Radio Vatikan, Papst Benedikt hat eine richtige und großzügige Geste vollzogen, indem er auf eine gewisse Mentalität verschiedener Gruppe und Menschen zugegangen ist, die nostalgisch waren und sich entfernt hatten. Aber das ist eine Ausnahme, deswegen sprechen wir ja auch von der außerordentlichen Form der Ritus. Das ist nicht die ordentliche Form. Da muss ich mich fragen, sind wir, die die alte Messe lieben, wertschätzen, die Mystik und das Geheimnis in dieser Messe entdecken, wirklich nostalgisch und sich von der katholischen Kirche entfernt haben, wirklich so ist? Ich glaube nicht. Und da kann sich der Heilige Vater, unser Heiliger Vater, einigen Leuten vor dem Stirn gesprochen haben, dass es nicht so ist. Man muss laut Franziskus das Zweite Vatikanische Konzil und die Liturgiekonstitution Sacrantum Concilium ihren Sinn nach umsetzen. In der Vergangenheit war es unter anderem der Präfekt der Liturgiekongregation, Kardinal Robert Sara, der eine Reform der Reform vorgeschlagen hatte. Dazu meint Franziskus jetzt, von einer Reform der Reform zu sprechen, ist ein Irrtum. Ich frage mich, warum sollte da ein Irrtum sein? Aber da hat sich der Heilige Vater nicht im Detail geäußert. Nun möchte ich auch einige Zeile vorlesen, auch zu diesem Thema, von Papst Johannes Paul I. Seine Worte sind eine große Vermächtnis und alle kritisch zu hinterfragen, ob wir den tiefen Sinn der Liturgie wirklich erkennen. So mahnt er die Priester wie folgt: Wir müssen die Gläubigen über die heilige Messe katechetisch unterweisen, ihnen sagen, welche grundsätzliche innere Einstellung man haben muss. In der heiligen Messe beten wir den Herrn an und danken ihm. In der Zerstreuung der modernen Lebens ist uns oft der Sinn der Anbetung verloren gegangen. Das Bewusstsein, alles zu Gott verdanken. Wo bitte gibt es heute noch eine solche katechetische Unterweisung? Wer predigt denn noch über eine solche Themen? Da in unserem deutschen Sprachraum wirklich die Priester machen, was sie wollen, sollte man wirklich vom Heiligen Vater erwarten und dort eine Motu proprio herausgeben, dass er die Priester unterweisen muss, die Gläubige katechetisch zu unterweisen, ihnen erklären, warum, was, wie. Und dazu ist folgende Zitat zur Gebetshaltung in der Heiligen Messe wichtig, was der Papst Johannes Paul I. gesagt hat. Die Gläubigen knien nieder, stehen auf, setzen sich, verbeugen sich. Warum soll ich aufstehen? Muss ich diese ewig auf und nieder mitmachen, wie eine Marionette? Was für einen Sinn hat das? Man muss das Wort erkennen, diese Dinge müssen mit Einsicht getan werden. Das Knien zum Beispiel ist die Haltung dessen, der demütig ist. Die innersten Gefühle müssen mit den äußeren Zeichen in Einklang stehen. Sonst wäre es alles nur ein Theater. Wie sieht es denn inzwischen aus mit dem Knien in so unseren Kirchen? Gibt es noch Kniebänke? Wird man nicht mitunter komisch angeschaut, wenn man dennoch zum Beispiel bei der Wandung knien möchte? Das stimmt, in einiger Kirche werden die Bänke durch normale Stühle ersetzt. Also man kann gar nicht mehr knien. Da frage ich mich, wo ist der Heilige Geist hier im deutschsprachigen Raum geblieben und die Leute sich nicht mehr darauf ersinnen, was wirklich katholisch ist und was nicht. Und nun Worte, die sich heute geradezu prophetisch anhören. Hier fordert der Papa Luciani zur Behutsamkeit bei der Umsetzung der Reform auf. Stellt aber die Leute nie unvorbereitet vor die vollendete Tatsache liturgischer Neuerung. Sie könnten sonst böse reagieren. Erklärt ihnen zuerst, warum das und jenes jetzt auf einmal anders sein soll. Erst dann ist es sinnvoll, die Reform in der Tat umzusetzen. Das Geheimnis liegt darin, dass die Leute überzeugt sein müssen. Wenn sie aber den Eindruck haben, dass man nur aus purer Lust an Neuerungen eingeführt, dann haben sie das bald satt und werden unruhig. Sie müssen viel mehr sagen können. Ich habe etwas verstanden, das leuchtet mir eigentlich ein. Die Änderung ist richtig und notwendig. Genau an dieser von Papst eingeforderte Sensibilität hat es doch in den letzten Jahrzehnten oftmals gefehlt. Daraus folgt dann viele Verletzungen. Auch da ist es richtig, dass man eigentlich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gar nicht aufgeklärt wurde. Ja, warum ist es eigentlich so, dass man die alte Messform jetzt gar nicht mehr rückgängig macht, beziehungsweise gar nicht mehr macht. Das hat vielen Leuten auch gefällt, auch heute. Und noch zum Schluss noch eine Warnung vor der liturgischen Willkür. Diese Worte könnten heute zu uns gesprochen worden sein. Das dritte Übel ist die Willkür in der Liturgie, die oft unter den Vorwand getrieben wird, dadurch dem Volk oder einer Gruppe eine bessere und innerige Mitfeier zu ermöglichen. In einigen Zeitungen lese ich damals, dass manche Priester nur mit Hose und Hemd begleitet zelebrieren, den einen oder anderen Teil im Ritus der Messe oder Sakramenten einfach weglassen, nicht apportiert Vorlagen benutzen und nicht nur in jenen Fällen, in denen es von den liturgischen Vorschriften vorgesetzt ist, frei zu improvisieren. Das muss ich nur bestätigen, da habe ich hier in Bern auch schon gesehen, dass einige Priester nur das reden oder sprechen möchten, was sie wollen, und nicht als Vorlage nehmen das Messbuch und daraus lesen, wie es eigentlich vorgesehen ist, so dass man nur sagt oder macht, was man gerne möchte. Das ist auch nicht so das Richtige, was die Priester dazu machen müssten, ist wirklich, oder die Bischöfe müssten nun wirklich dazu sagen, wie man es machen muss. Weiter geht es, dass man die Laien, den Kanon mitsprechen, erfindet neue Rite oder verwendet bestehende Riten an ganz andere Stelle. Das alles sind unerlaubt und verwerfliche Vorgangsweisen. Verwerflich, denn sie sind eine Beleidigung des christlichen Volkes, das ein Recht hat, an einer Liturgie teilzunehmen, die nicht den Einfällen irgendeines Privatmannes entspringt, sondern der authentisch öffentliche Kult der Kirche ist. Das sind klare Worte. Wir haben ein Recht darauf, auf eine ordentliche Liturgie. Man kann nur hoffen, dass unsere Bischöfe diese Worte eines Mannes hören, der im Ruf der Heiligkeit von uns gegangen ist. In diesem Sinne besteht nach wie vor eine enorme Reformbedarf. Wie ich schon erwähnt, ist es auch so richtig, denn einige Priester, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, machen, was sie wollen. Und dafür möchte ich Ihnen auch gerne danken, dass Sie unsere Sendung hören und auch mitdiskutieren können, wenn Sie wollen, auf unserer Facebook-Seite können Sie auch dazu mitreden. Und noch einige Zeilen über das Motu Proprio von Papst Benedikt im Jahr 2007 zur Reform der Liturgie, oder dass man wieder die alte Messe einsetzt. Und in dem nachsynodalischen Brief sagt er oder schreibt er, dass aber die heilige Liturgie diese Aufgabe noch wirksam erfüllt. Darauf haben verschiedene weitere Päpste im Laufe der Jahrhunderte besonders Sorgfalt verwandelt. Unter ihnen fragt der heilige Pius der Fünfte heraus, der mit großem selbstsorgischen Eifer auf Verlassung des Konzils von Trient den ganzen Kult der Kirche erneuert, die Herausgabe verbessert und nach dem Norm der Väter reformierter, liturgischer Bücher besorgt und sie der lateinischen Kirche zum Gebrauch übergab. Unter den liturgischen Büchern des römischen Ritus ragt das römische Messbuch deutlich hervor. Es ist in der Stadt Rom entstanden und hat in den nachfolgenden Jahrhunderten schrittweise Formen angenommen, die große Ähnlichkeit haben mit den in den letzten Generationen gelten. Dieses Schreiben werde ich natürlich auch auf unserer Webseite einen Link geben und so können Sie auch darüber lesen. Auch einige Artikel hat unser heiliger Papst oder unser heiliger Vater, der Emeritus ist, Benedikt der 16. geschrieben. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, möchte ich hier eine kurze Pause machen, ein kurzes Musikstück einbinden, so können Sie sich darüber nachdenklich machen, über die heilige Messe, was wirklich der Sinn ist und was nicht, ob es noch der Zeitgeist ist, wie die heutige Messe ist. Und sind wir nostalgisch und haben wir uns von der Kirche entfernt, die eigentlich die alte Messe, die außerordentliche Messe oder außerordentlichen Ritus gern haben.
Yeah.
Cut News präsentiert das Hauptthema.
Morgengruß zum Herzen Jesu. Wenn ich erwach am frühen Morgen, Herz Jesu, dann begrüße ich dich, und vor des Tages Mühe und Sorgen dir innig zu empfehlen mich. Auf dich, o Herz, will ich nur schauen. Du bist mein Stern, mein Trost, mein Licht, und mutig will ich dir vertrauen. Denn deine Treue wanket nicht. So nimm mein Herz dir ganze zu eigen, gib du ihm Kraft zur guten Tat. Und sollte er zur Sünde neigen, halt du es fest in deine Gnad. Von dir soll heute nicht mich scheiden, verbirgt in deine Wunden mich. Dort will ich beten, opfern, leiden und sterben, wer du willst. Für dich. So oft wie heute mein Herz wird schlagen, will es stet aufs Neue dir weihen, und jeder Pulsschlag soll dir sagen, Herz Jesu, für dich ganz allein. In deine Liebe ich empfehle auch alle, die mir nachstehen, behüte sie an Leib und Seele, lass keine heute ihre gehen. Und nun gib mir den Morgensegen und weiche diesem Tag wie ein und sei mit mir auf allen Wegen, bis ich werd ewig bei dir sein. Amen. Stoßgebete. Heiligste Herz Jesu, ich vertraue auf dich. Heiligste Herz Jesu, ich glaube, dass du mich liebst. Liebreiste Herz meines Jesus, gib, dass ich immer mehr dich lieb. Herz Jesu, glühende Liebe zu uns, entzünde unsere Herzen in Liebe zu dir. Jesus, sanftmutig und demütig von Herzen, bilde unsere Herzen nach deinem Herzen. Alles für dich, heiligste Herz Jesu. Heiligste Herz Jesu, gib, dass alle dich erkennen, dich lieben, dich nachnehmen. Liebevollste Herz Jesu, sei meine Liebe. Geliebt sei überall das heiligste Herz Jesu. Heiligste Herz Jesu, dir weihe ich mich durch Maria. Heiligste Herz Jesu, du wurdest in deine Todesangst durch einen Engel gestärkt. Stärke auch uns in unsere Todesnot. Heiligste Herz Jesu, erbarme dich unser.
Keine Ehe für alle in Mexiko. Das mexikanische Parlament hat die Ehe für alle verworfen, wie Radio Vatikan berichtet. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag, der die Homo-Ehe legalisieren sollte, fand im Ausschuss nicht die nötige Mehrheit. Die Ablehnung ist auch eine Niederlage für den mexikanischen Präsidenten Erik Peña Nieto, der die Homo-Ehe, die schon in einigen Bundesstaaten ermöglicht wird,
auch auf nationaler Ebene einführen wollte. Das Vorhaben stand ohne dies auf wackeligen Füßen, da die mexikanische Verfassung die Ehe klar als Bund zwischen einem Mann und einer Frau definiert. Die katholische Kirche hat am 24. September bei einem großen Marsch für die Familie gegen das Vorhaben von Netto protestiert.
Und zum Schluss noch ein Zeichen, dass wir unser Kreuz noch mehr schützen müssen. Kreuzverleugnung am Tempelberg. Jüdischer Historiker verstärkt Kritik. Michael Wolfson kritisiert nochmals Kardinal Marx, Bedford Strom, das Portal evangelisch.de haben sich wegen sogenannter rechtsgerichtete Kritik mir gegenüber vergaloppiert. Der jüdische Historiker Michael Wolfson hat in der jüngsten Ausgabe der Bild-Zeitung seine Kritik am auftretenden höchsten Vertreter der Christentum in Deutschland geübt, weil diese beim jüdischen Besuch in Jerusalem am Tempelberg das Kreuz abgelegt hatten. In einem offenen Brief hat mit dem Titel »Wo bleibt der Bekennermut der deutschen Kirchenvertreter?« schreibt Wolfson. Als Jude habe ich ihre Haltung kritisiert, denn ebenso wie sie Muslime und Juden gegenüber Toleranz leben dürfen, sie umgekehrt Toleranz von Muslime und Juden tolerieren, gegenüber erwarten. Jemanden tolerieren bedeutet nicht selbst aufgeben, sondern das Anderssein des anderen zu akzeptieren. Der Historiker wirft Kardinal Marx von der Deutschen Bischofskonferenz und Bedford Strom von der Evangelischen Kirche Deutschlands dann vor, dass sie damit einer Forderung ihres islamischen Gastgebers unterworfen haben. Den offiziellen Erklärungsversuch der beiden, dass dies auch jüdische Verantwortliche gefordert hätten, weist Wolfson zurück und vertritt, dass deren Aussage nicht die Wahrheit entsprechen. Seine eigenen Recherchen in Israel haben bestätigt, dass keine politischer, militärischer oder religiöser Vertreter Israels dazu aufgefordert haben. Der jüdische Historiker kritisiert den expliziert Bedford Strom, weil dieser behauptet habe, dass mit der Kritik ein Kulturkampf inszeniert werde, um zu zeigen, der Islam sei intolerant. Nicht der Islam ist das Thema. Sie sind es. Sie und Kardinal Marx unterwerfen sich als Christen. Wo bleibt ihre Vorbildfunktion? Wo ihre Bekennermut, wo ihre Zivilcourage? Wolfson übte dann auch Kritik am Portal evangelisch.de, weil dort behauptet wurde, dass die Kritik vor allem aus rechtsgerichteten Kreisen kommen. Diese lasse er sich als Jude nicht unterstellen. Seine Eltern und Großeltern mussten 1939 als Juden vor Hitler und seinen Schergen fliehen. Als Überlebende der Holocaust kamen sie 1949 und 1954 wieder nach Deutschland zurück. Dies haben man nie bereut. Dann erklärt er, rechtsgerichtet hat in Deutschland den Beigeschmack Nazi. Sie haben sicher ein, dass ihr EDK-Organ sich mir gegenüber vergaloppiert hatte. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe ein bisschen nachrecherchiert zu diesem Thema und leider ist es so, dass nach einem Bild die zwei Oberer, Kardinal Marx und der Bischof von der Evangelischen Kirche, wirklich das Kreuz am Tempelberg nicht an sich hatten. Da muss ich mir fragen, müssen wir uns weiter dem Islam unterwerfen oder können oder müssen wir sogar zu unserem Kreuz stehen? Denn das Kreuz hilft uns und nicht das Unterwerfsein. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder unsere Nachrichtensendung novaradio.ch. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Freitag. Gelesen haben Vera Novakovic und Stefanie Kaduf und durch die Sendung führte sie der Chefredakteur Davor Novakovic.